Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einem Musiksalon, der dem frühen Schaffen von Jean Sibelius, des finnischen Nationalkomponisten, gewidmet ist. In der Welt gilt Sibelius als einer der letzten großen Symphoniker. In deutschsprachigen Landen, namentlich in Wien, ist man diesbezüglich bis heute eher skeptisch geblieben. Allzu kritisch waren die Kommentare von hochmögenden Wissenschaftlern, angefangen vom Vorkämpfer der Moderne Theodor Adorno. Aber davon im Rahmen dieses Podcasts nur am Rande. Interessant ist, dass die 7 großen Symphonien von Sibelius in Wien, wie im gesamten deutschen Sprachraum, eigentlich bis heute keine nennenswerte Rolle im Repertoirekanon der Symphonieorchester genießen. Im englischen Sprachraum ist das bis heute ganz anders. Da zieht man nach wie vor Sibelius unserem Anton Bruckner vor. Aber wie auch immer, 2025 und 2026 kommt es in Wien zu Aufführungen des Lemminkainen-Zyklus, der Lemminkainen-Suite, also einem viersätzigen Werk des jungen Sibelius, in dem er in 4 Tondichtungen Episoden aus dem finnischen Nationalepos Kalevala verarbeitet. Diese Stücke hat man bis jetzt komplett links liegen lassen, abgesehen von einem der 4 Sätze dieser Suite. Und das ist die Nummer 2, der Schwan von Turnella. Der ist wiederum vor allem von großen Orchestern und bedeutenden Dirigenten als Klangstudie immer wieder für Schallplatten aufgenommen worden und findet sich daher in sehr vielen Haushalten, die auch sonst von Sibelius nicht viel halten mögen. Dieser Schwan von Turnella, er sollte eigentlich ursprünglich das Vorspiel zu einer Oper bilden. Dem Musiktheater wollte sich Sibelius ja ganz unbedingt zuwenden, vor allem nach dem Erlebnis von Bayreuth und anderen deutschen Häusern, wo er die Opern Richard Wagners kennenlernen konnte, unter anderem dirigiert von Richard Strauss. Aber er wollte sich von Wagner bald wieder abwenden in stilistischer, in ästhetischer Hinsicht. Dennoch, eine Oper sollte es werden. Nicht zuletzt deswegen, weil in Helsinki ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Man wollte erstmals eine Oper in finnischer Sprache. Und da hat sich Sibelius sofort ans Werk gemacht. Wie es so seine Art war, hat er Skizzen und Skizzen und Skizzen angefertigt, unterschiedlichste Stimmungen und Klangvisionen. So hat er es später dann auch gemacht für seine Symphonien und hat aus den Skizzen dann das Material für die symphonische Arbeit genommen. Bei der Oper ist es ihm, wie gesagt, nicht gelungen, aber davon später. Der Schwan von Turnella. Ganz nach dem Vorbild des Vorspiels zu Wagners Lohengrin, eine stille Szene, Klangmagie und in diesem Fall, das gibt's bei Wagner nicht, ein großes Solo für das Englischhorn. So hätte sie also beginnen sollen, die erste und einzige und leider nie komponierte Oper von Jean Sibelius. Ein großer Gesang für das Englischhorn, statisch, in sich ruhend. Auch diese Episode ist in den Zyklus der Tondichtungen nach Kalevala, Lemminkäinen übersiedelt. Bis 1895 sind die vier Tondichtungen entstanden, nach der Uraufführung wie immer bei Sibelius heftig bearbeitet worden, aber es sind in diesem Fall nur zwei von diesen Stücken gedruckt worden, nämlich der Schwan von Turnella und die Nummer 4, die abschließende symphonische Dichtung Lemminkäinen zieht heimwärts. Die beiden anderen, Lemminkäinen und die Mädchen von Sari und Lemminkäinen in Turnella, die galten über Jahrzehnte als verschollen. 1839, da war er als Komponist angesichts der avantgardistischen Strömungen längst verstummt, hat Sibelius sich diese beiden Stücke noch einmal hergenommen, noch einmal revidiert und hat sie dann vorbereitet zum Druck, sodass die ursprünglich eben viersätzig gedachte Suite nun endlich komplett erklingen konnte. Lemminkäinen, also einer der Helden des Kalevala, des finnischen Nationalepos, so etwas wie ein finnischer Don Juan und Siegfried in einer Person. Er erlebt die Reisen des Odysseus, aber im hohen Norden, und er vollbringt Taten wie Herkules. Außerdem singt er, und zwar singt er schöner als Orpheus, so dass die Natur sich freut, Bäume und Sträucher und Blumen erblühen und die Tiere jubilieren. Er entfaltet auch allerlei andere Zauberkräfte. Und es ist kein Wunder, dass sich in der ersten der Tondichtungen Lemminkäinen und die Mädchen von Sari die Damen ihm reihenweise hingeben. Sibelius schildert uns die scherzenden jungen Mädeln, wie sie an der Landzunge ihrer Insel auf den Helden warten, spielend, scherzend. Und dann aber hören wir rasch, dass aus diesem Spiel, aus diesem erotischen Spiel durchaus auch ernst werden kann. In den letzten Takten hören wir schon, dass sich da auch ganz ernsthafte Liebesszenen anbahnen können. Von den vielen Mädchen, die sich dem schönen Lemminkäinen und seinen Zauberkräften hingeben, ist wohl eine, die auch sein Interesse ganz besonders zu wecken versteht. Jedenfalls zaubert Sibelius eine der größten orchestralen Steigerungswellen hervor, die es in der symphonischen Literatur überhaupt gibt.
Thank you.
Was wir bei Sibelius nicht hören können, ist die mythische Erzählung, warum Lemminkainen dieses Mädchenparadies verlassen muss. Denn die Männer von Sari schmieden ihre Waffen, schleifen ihre Messer, um Lemminkainen zu töten. Er muss fliehen. Vorbei ist die schöne Zeit, die sich in der deutschen Übersetzung des Epos folgendermaßen ausnimmt. War da selbst der Höfe keiner, der nicht 10 der Töchter zählte? War da selbst wohl keins der Mädchen, keine von der Mutter Töchtern, neben der er nicht geruhet, deren Arm er nicht ermüdet? Eine der Jungfrauen aber, die er bei seinen erotischen Abenteuern unbeglückt gelassen hat, die verflucht den Helden. Auf seiner Heimreise möge er Schiffbruch erleiden. Auch diese Episode hat Sibelius nicht komponiert. Er setzt an die zweite Stelle seiner Legenden das Bild vom Schwan von Tuonela, dem Schwan im Totenreich der finnischen Mythologie. Auf einem schwarzen Fluss schwimmt er majestätisch dahin. Es ist, wie gesagt, sein großes Englischhorn-Solo inmitten eines zeitlos schwebenden, vor allem von den Streichern geformten Klangnebels. Die Musik ist hin und wieder schon in sich bewegt, aber, das ist ein bisschen paradox, es ist auch dann, wenn die Wasser des toten Flusses ein wenig aufgewühlt scheinen, ein wenig stärker die Wogen sich bewegen, ein Bild der Ruhe, der Zeitlosigkeit. Die Zeit ist aufgehoben. Und das ist eben der Unterschied zum offensichtlichen Vorbild in Wagners Lohengrin, denn dort beginnt auch alles in Farbe, verschwommen, fast impressionistisch, aber die Musik bewegt sich auf der Zeitachse, wenn auch in äußerster Langsamkeit, einem Punkt zu, einem Kulminationspunkt zu und fließt von dort wieder zurück in die Ruhe des Anfangs. Bei Sibelius gibt es keine Zeit im Totenreich der finnischen Mythologie.
Thank you.
Ewige Ruhe herrscht in Tuonela. Es ist Lemminkainen, der Held, der versuchen wird, diese Totenruhe nachhaltig zu stören. Wie andere Helden des Kalevala begehrt auch er die schönste Tochter Pohjolas. Man stellt ihm aber witzige Aufgaben, wenn er die Jungfrau zur Frau nehmen wolle. Aber wie gesagt, Lemminkainen ist nicht nur der finnische Don Juan, er ist auch der finnische Herkules und kann alle diese Aufgaben bravourös lösen, auch die skurrilsten. Nur eine, die löst er nicht, an der wird er scheitern. Er soll nach Tuonela aufbrechen und den Schwan auf den schwarzen Fluten erlegen. Mit diesen unheimlichen, den düster drohenden Klängen schildert Sibelius die Ankunft Lemminkainens im Totenreich, ein schwarzes Land. Hier stößt der Held auf einen Hirten, dem war er einst begegnet und hat ihm übel mitgespielt. Seither wartet dieser Hirte auf Rache. Und nun, am toten Fluss, findet er seinen Widersacher. Jean Sibelius selbst schildert in einer privaten Skizze, die er während der Komposition dieser Tondichtung angefertigt hat, den Inhalt, der ihm vor Augen schwebte. Auf seinen Streifzügen kommt Lemminkainen an den Totenfluss, den heiligen Fluss von Tuonela. Einst hatte er den blinden Hirten des Nordlands tief erzürnt, der ihm nun am Ufer auflauert. Als Lemminkainen sich nähert, schießt der Hirte ihm eine Kreuzotter durchs Herz. Lemminkainen stürzt in den Fluss und in Todesnot, von der Strömung abgetrieben, denkt er an seine Mutter und schickt ihr einen Seufzer zu. Zur gleichen Zeit ahnt die Mutter, dass ihrem Sohn ein Unglück widerfahren ist. Sie durchzieht als Wolf die Sümpfe, eilt als Otter durchs Gewässer, fährt als Dachs durch die Fluren. Schließlich erfährt sie von der Sonne, dass ihr Sohn tot sei. Die Mutter macht das Unmögliche möglich und holt ihren Sohn aus dem Totenreich zurück. Mit einer eisernen Harke fischt sie in den Todesfluten und hat schließlich Erfolg. Der zerschlagene Körper Lemminkainens bleibt in der Harke hängen. Mit der Hilfe der Feen und dem Gott der Lüfte heilt sie den Körper ihres Sohnes. Der Tote wird durch Honig, den die Biene, die Königin der Blüten, aus dem Himmel geholt hat, wiederbelebt. Und die liebende Mutter kehrt mit ihrem Sohn aus dem düsteren Totenreich heim. Die starken Bilder dieser Rune haben Sibelius zu höchst ausdrucksvollen, heftig bewegten Klangbildern inspiriert. Allerdings ist die Erzählung der Musik nicht chronologisch folgerichtig zu entziffern. Manche heftigen Gesten kehren wie in einer symphonischen Reprise zurück, obwohl sie doch wie etwa die Tötung Lemminkainens nur einmal erfolgen können. Aber im Totenreich und in der Symphonik von Jean Sibelius, da herrscht keine Logik. Ein Ruhepol inmitten der zerklüfteten, hochexpressiven, tönenden Berge, die Sibelius da auftürmt, ist ganz offenkundig die Totenfahrt Lemminkainens auf dem Schwarzen Fluss. Der Sibelius-Biograf Tavastierna hat nachgewiesen, dass eine Skizze zu dieser Musik existiert, die den Titel Turnis Mädchen trägt. Es ist also wieder mal eine junge Dame, die Lemminkainen zu Hilfe kommt. Das Mädchen führt den Helden auf einem Kahn nach Turnella. So führt also Turnis Mädchen Lemminkainen nach Turnella. Diese Ankunft des Helden steht bei Sibelius als ruhiges Intermezzo in der Mitte der Tondichtung. Damit bringt uns Sibelius in die symphonische Welt eine Art Neudefinition des Wortes Reprise, Wiederkehr. Denn auf diese Totenfahrt erleben wir noch einmal die grausige Szene, in der der Hirt den Helden tötet, indem er ihm eine Kreuzotter mitten ins Herz schießt. Daraufhin bricht die Musik jäh in sich zusammen. Zuvor hören wir, wie Lemminkainen mutig die düsteren und schwarzen Gefilde des Totenreichs durchkämmt. Aber auch in der finnischen Mythologie gibt es eine Auferstehung. Es ist ja eine Symphonie in 4 Sätzen, die Jean Sibelius hier nach einzelnen Runen des Kalevala komponiert hat. Die erste offizielle Symphonie, die Nummer 1, wie wir sie kennen, ist erst 1899, also einige Jahre nach der Lemminkainen-Suite, entstanden. Auch diese Suite Lemminkainen ist aber eigentlich schon eine 4-sätzige Symphonie. Und noch einmal davor, 1892, hat Sibelius eine Symphonie für Chor und Orchester, ebenfalls nach finnischen mythologischen Themen komponiert, die Kullervo-Symphonie. Wir haben es also, wie bei Bruckner, mit 2 frühen Symphonien, einer 0. und einer Studiensymphonie zu tun, wenn man so möchte. Und man lernt daraus, es gab bei Sibelius wohl immer ein Programm, wenn er daran gegangen ist, eine große Tondichtung, und sei sie auch eine mehrsätzige Symphonie, für großes Orchester zu schreiben. Wie gesagt, im angelsächsischen Raum hat man Sibelius sofort als einen der großen Symphoniker der Spätromantik begriffen, als einen, der die Musik auf seine spezielle Weise in die Moderne des 20. Jahrhunderts herübergeführt hat. Die Nutzanwendung haben dann eigentlich erst die sogenannten Postmodernen gemacht, aber in jenen Landen, die ästhetisch sehr beeinflusst waren von der neuen Wiener Schule rund um Arnold Schönberg, da wollte man von einer grundsätzlich auf der Dur-Moll Tonart, wenn auch sehr ausgeweitet, basierenden Symphonik nichts wissen. Da musste alles ganz anders zugehen und weniger publikumsfreundlich. Nach und nach kommen auch wir drauf, dass Sibelius doch einiges zu sagen hatte und auch einiges Zukunftsträchtiges zu sagen hatte. Das Finale seiner Lemminkainen-Suite, das ist allerdings ein typischer hochvirtuoser Finalsatz, der das Publikum enthusiasmiert entlässt. Lemminkainen zieht heimwärts. Der Komponist hat auch dafür programmatische Notizen angefertigt. Und da heißt es, Lemminkainen ist der Kriegsheld, der Achilles der finnischen Mythologie. Dessen Unerschrockenheit und Schönheit machen ihn zum Liebling der Frauen. Von einer langen Reihe von Kriegen und Kämpfen erschöpft, entschließt sich Lemminkainen, sein Heim wieder aufzusuchen. Er verwandelt seine Sorgen und Bekümmernisse in Streitrosse und begibt sich auf den Weg. Nach einer an Abenteuern reichen Fahrt gelangt er endlich in sein Heimatland, wo er die Stellen wiederfindet, welche so voll an Erinnerungen an seine Kindheit sind. Soweit Sibelius über seinen Helden. Was er in seiner Musik schildert, ist die Fahrt, die Lemminkainen mit seinen Streitrossen antritt. Unerschrocken und in unaufhaltsamer Vorwärtsbewegung bis ans Ziel. Mit der vierten der Tondichtungen, Lemminkainen zieht heimwärts, haben wir unseren Streifzug mit Jean Sibelius Musik durch die finnische Mythologie des Kalevala-Epos beendet. Musiziert haben alle unsere Ausschnitte aus der viersätzigen Lemminkainen-Suite das Helsinki Radioorchester unter der Leitung des einstigen Karajan-Preisträgers Oko Kramu. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.